und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Hier ist wieder dein Basti und in der heutigen Folge sprechen wir über die 40-Stunden-Woche im Lehrerberuf. Ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr. Vielleicht hörst du diese Folge direkt jetzt im Januar 2019 und dann kennst du das vermutlich, dass man sich am Neujahr ganz gerne was vornimmt für das neue Jahr. Und ein gängiger Vorsatz ist da neben, ich höre mit dem Rauchen auf, auch oder ich mache mehr Sport, auch dass ich möchte in diesem Jahr weniger arbeiten. Tatsächlich fällt das, wenn man mal ein bisschen die sozialen Medien ein bisschen durchforstet, scheinbar doch dem einen oder anderen recht schwer, seinen Arbeitsaufwand unter Kontrolle zu halten. Und ich kenne das auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung, denn bei mir war auch nach dem Referendariat eine 55-Stunden-Woche tatsächlich nicht immer unrealistisch. Ich kann heute eigentlich mit ziemlicher Sicherheit aber sagen, dass ich es geschafft habe, 10 bis 15 Stunden weniger in der Woche zu arbeiten. Ich komme im Schnitt tatsächlich immer auf meine 40-Stunden-Woche, für die wir... Ich habe das in einem früheren Blogartikel mal besprochen, für die wir ja eigentlich offiziell auch bezahlt werden. Das sind im Durchschnitt tatsächlich 3 Stunden weniger am Tag. Und tatsächlich ist es also möglich. Es geht, wirst du aber gleich merken, nicht von heute auf morgen. Ich predige das auch immer wieder ganz gerne. So eine Veränderung schafft man nicht von heute auf morgen, sondern die braucht seine Zeit. Die braucht Investitionen ins Zeitmanagement und die braucht gewisse Strategien, die man nach und nach implementieren kann. Ich möchte dir heute ein paar verschiedene Schritte aufzeigen, die man einfach eingehen muss und auf die man sich einlassen muss, um tatsächlich so eine 40-Stunden-Woche zu erreichen oder generell, vielleicht ist auch nicht die 40-Stunden-Woche dein Ziel, sondern einfach mal, dass du sagst, ich möchte in der Woche vielleicht 5 Stunden, 10 Stunden weniger arbeiten. Ein paar Schritte möchte ich dir aufzeigen, mit denen du dieses Ziel auch erreichen kannst. Schritt Nummer 1, du hörst es vielleicht nicht zum ersten Mal von mir, Schritt Nummer 1 zu weniger Arbeit ist, sich überhaupt erstmal klar machen, wie viel man tatsächlich arbeitet und wo man hin möchte. Also Schritt Nummer 1 heißt erstmal Zeit stoppen. Gibt da einen ganz schönen Spruch, ich glaube, der ist von Brian Tracy. What gets measured gets managed. Also was man messen kann, kann man auch managen. Und dementsprechend solltest du, das ist meine allererste Empfehlung, wenn du noch gar nichts in Sachen Zeitmanagement machst, dann fang mal damit an, einfach deine Zeit zu stoppen und mal mitzustoppen, wie viel du tatsächlich arbeitest. Gibt da ganz wunderbare Apps. Ich verwende die App Swipe Times dazu. Ich werde dir das auch in den Shownotes verlinken. Ist eine, die das kann. Gibt aber noch unzählige andere und die müssen ja auch nicht sonderlich kompliziert sein. Es geht nur darum, dass du sie dann auch wirklich zuverlässig anschaltest. Das heißt, du aktivierst eben diese App, wenn du zum Arbeiten zu Hause beginnst, wenn du in der Schule bist, wenn du was auch immer, wenn du für die Schule einkaufen gehst, meinetwegen. Und du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit tatsächlich zusammenkommt und wie viel Zeit man dann auch vertrödelt. Das ist dann nämlich tatsächlich etwas, was einem so vorher gar nicht klar ist, wenn man es nicht tatsächlich gemessen hat. Halte auf diese Weise dann mal deine Wochenarbeitsstunden fest, halte deine Tagesarbeitsstunden fest, wenn du möchtest. Also ich mache das zum Beispiel eben in dieser App ganz gerne. Ich habe dann noch Unterteilungen, wo ich dann wirklich unterteile, wie viel meiner Zeit also dann für Unterrichten drauf geht, wie viel Zeit für die Vorbereitung eben verwendet wird, wie viel Zeit für Korrigieren, für Konferenzen und so weiter. Also ich habe da die Unterteilung eben drin und kann dann auch wirklich nachvollziehen, wie lange habe ich denn diese Woche tatsächlich Unterricht geplant, wie lange habe ich diese Woche korrigiert. Und habe da eigentlich immer einen schönen Überblick, wo meine Zeit denn eigentlich hin verschwindet. Also das wäre der erste Schritt, stoppe deine Zeit. Schritt Nummer 2 ist dann ein zweiter sehr wichtiger, denn aufgrund dieser Daten kannst du dann überhaupt erstmal entscheiden, ja, wo möchtest du denn eigentlich hin? Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, also Schritt 2, ich habe mir ein Zeitziel gesetzt damals. Ich habe gesagt, ich möchte eben nicht mehr diese 50 Stunden, ich möchte 5 Stunden jetzt reduzieren, ich möchte weniger. Und wollte dann, ich habe das am Anfang des Jahres mal begonnen, am Anfang des Schuljahres, und ich wollte dann auf einen Schnitt von 45 Stunden kommen am Ende. Habe ich geschafft, ich bin sogar noch drunter gekommen und für mich war das was ganz was Wichtiges, dass ich mir dieses Ziel auch gesetzt habe. Ich habe mir dieses Ziel dann notiert. In Excel habe ich mir eine Tabelle erstellt, habe da immer meine Zeiten eingetragen und habe mir dann auch den Durchschnitt eben ausrechnen lassen und habe dann übers Jahr auch verfolgt, wie, ja, wie weit weg oder wie nah ich meinem Ziel bin, weil sich dieser Schnitt ja übers Jahr dann immer weiter angepasst hat an die ja, tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit. Auf mich hatte das einen spürbaren Effekt, dadurch, dass ich dieses Ziel visualisiert hatte, dass ich es ja auch festgehalten habe und wusste, darauf arbeite ich hin, ja, konnte ich mich auch viel besser auf die ja, folgenden Schritte auch einlassen, auf die folgenden Zeitmanagement-Techniken und auf die ja, folgenden Grundeinstellungen, die ich dir als nächstes mal zeigen möchte. Also Schritt 2, ganz wichtig, setze dir ein Zeitziel. Genau, dann kommen wir schon zum dritten Schritt und das ist das Auseinandersetzen mit Zeitmanagement-Techniken. Bevor du dir nicht klar bist, wo die Reise hingehen soll, macht es nämlich auch noch gar nicht so viel Sinn, sich wirklich mit diesen Zeitmanagement-Techniken auseinanderzusetzen. Du musst dir ja erstmal überlegen, was möchtest du denn eigentlich verbessern? In welchen Bereichen möchtest du denn Einsparungen vornehmen? Zum Beispiel möchtest du jetzt anfangen, weniger lang für den Unterricht zu planen, möchtest du anfangen, was weiß ich, deine Korrekturen schneller zu machen oder was auch immer. Und dann macht es eben Sinn, sich um diese Techniken, die speziellen Techniken zu kümmern. Es gibt unzählige Zeitmanagement-Techniken. 3 davon finde ich persönlich aber am effektivsten. Die haben mir persönlich am meisten gebracht und deswegen stelle ich sie dir hier mal wieder kurz vor. Zeitmanagement-Technik Nummer 1, um die du eigentlich fast nicht herumkommst, wenn du an deinem Zeitmanagement arbeiten möchtest, das ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip sagt eigentlich nichts anderes, als dass du mit 20% deines Aufwandes 80% deines Zieles immer erreichst normalerweise. Die Zahlen sind ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber die Aussage ist relativ klar und die trifft auf viele Bereiche des Lebens zu. Es gibt ganz wenige Dinge, die für einen ganz großen Teil des Erfolgs verantwortlich sind. Das kannst du anwenden bei der Unterrichtsvorbereitung. Finde immer die Dinge, die für deinen Unterricht wirklich besonders wichtig sind und konzentriere dich auf diese Dinge und vergiss alle anderen, weil sie nicht für den Erfolg entscheidend sind, für den Erfolg einer Stunde beispielsweise. Wenn du mehr über das Pareto-Prinzip von mir hören möchtest, dann hör dir Folge 2 an, da geht es um genau diese Technik. Und ich habe auch einen Blogartikel dazu verfasst, auch den werde ich dir hier in den Shownotes verlinken. Hör dir das mal an, weil ich finde, es ist eine sehr effiziente, sehr effektive Technik, mit der du sehr schnell große Erfolge feststellen wirst, wenn du dich an diese Technik hältst. Zeitmanagement-Technik Nummer 2 ist das Parkinson'sche Prinzip. Das Parkinson'sche Prinzip sagt eigentlich nichts anderes, als dass du, egal wie viel Zeit du zur Verfügung hast, sie wird immer gefüllt. Das heißt, wenn du dir keine klaren Zeitziele setzt, sondern einfach mal sagst, ja, ich habe jetzt hier 4 Stunden Zeit, um meinen Unterricht zu planen, dann wirst du diese 4 Stunden auch brauchen. Dagegen, wenn du dir 2 Stunden als Zeitziel setzt, dann wirst du eben auch diese 2 Stunden nur brauchen und wirst tatsächlich trotzdem fertig werden, weil du automatisch das Pareto-Prinzip anwendest und unnötige Dinge einfach weglässt, strukturierter vorgehst und dich nicht mehr so leicht ablenken lässt. Ganz konkret wende ich das Parkinson'sche Prinzip zum Beispiel bei der Unterrichtsplanung eben an, indem ich mir feste Zeiten setze. Ich sage, ich möchte am Sonntag in 3 Stunden den Unterricht für die folgende Woche vorbereiten, meinetwegen. Und in diesen 3 Stunden teile ich mir wirklich ganz klar meine einzelnen Schritte ein. Ich lasse mir eine Uhr daneben herlaufen und ich halte meine Zeiten ein. Ich halte mich an diese Zeiten, weil ich weiß, ja, wenn ich mich nicht an diese Zeiten halte, wird mein Unterricht ja auch nicht besser oder mein Material wird auch nicht besser, sondern ich brauche einfach nur länger und bin am nächsten Tag ausgelaugter. Parkinson'sches Prinzip, nochmal, Wiederholung. Deine Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie sich auch deine Zeit dafür ausdehnt. Dementsprechend, wenn du dir weniger Zeit dafür gönnst und weniger Zeit dafür herausnimmst, wirst du nicht weniger erfolgreich sein, nur einfach schneller fertig sein. Die Technik Nummer 3, Zeitmanagement-Technik Nummer 3, ist die Stapeltechnik oder, ja, ich habe es ein bisschen frei als Stapeltechnik übersetzt, Batching heißt es im Englischen, bedeutet im Prinzip Gleiches miteinander zu erledigen, also gleichartige Aufgaben miteinander zu erledigen, weil du dann diesen ja, dich nicht wieder in die Aufgaben hineinarbeiten musst, weil du diese Wechselverluste nicht hast, wenn du die verschiedenen Tätigkeiten wechselst, weil du die gleichen Materialien immer da hast, weil du nicht erst irgendwas Neues wieder herräumen, was anderes aufräumen musst und so weiter. Ich wende das wieder ganz konkret, beispielsweise bei der Unterrichtsplanung, vor allem bei der Unterrichtsplanung an. Ja, ich plane idealerweise an einem Tag, manchmal an 2 Tagen eben die ganze Woche vor oder auch mehr manchmal, je nachdem, wie die Zeit eben reicht. Und das hat eben den Vorteil, ich muss mich nicht am nächsten Tag erst wieder auf das Unterrichtsplanen einstellen, sondern ich habe diese Sache schon mal erledigt, kann dann zum Beispiel am nächsten Tag einen Korrekturtag einlegen oder kann mal einen Tag einfach ja, mich um Vorbereitung einer Klassenfahrt kümmern oder was auch immer. Oder eben auch einfach mal nichts tun. Soll ja auch ganz nett sein. Das Stapeln funktioniert eben hierbei dann sehr gut, muss ich sagen. In meiner Erfahrung, es funktioniert einfach wirklich gut, wenn du mal in dieser Aufgabe Unterrichtsplanung drin bist, dann auch wirklich nach und nach all deine Aufgaben abzuarbeiten, dich nicht ablenken zu lassen. Man wird immer besser darin, ja, wirklich nur das zu tun, was man sich eben vorgenommen hat, auch nämlich den Unterricht zu planen und sich nicht um irgendwas anderes zu kümmern. Ich wende diese Stapeltechnik aber auch zum Beispiel bei ja, Kopieren zum Beispiel an. Ich kopiere nach Möglichkeit immer alles an einem Tag. Am Nachmittag bleibe ich halt nach der Schule vielleicht noch eine halbe Stunde länger da, kopiere einfach schon mal alles vor oder bereite irgendwelche Dinge halt an einem Nachmittag vor, dass ich das nicht eben jeden Tag machen muss und nicht jeden Tag wieder von vorne anfangen muss und mich von neu reindenken muss. Auch so ein Beispiel. Oder Korrekturen. Ich korrigiere nach Möglichkeit alles wirklich sofort durch, weil ich mich nicht wieder neu hineindenken möchte. Ich erledige die Sache, dann ist sie erledigt und dann habe ich sie aus meinem Kopf, aus meinen Gedanken und kann mich wieder auf was Neues konzentrieren. Das sind Beispiele, bei denen du die Stapeltechnik ganz gut anwenden kannst. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben. Ich werde dir das auch natürlich in den Shownotes verlinken. Das waren jetzt meine 3 Beispiele für Zeitmanagement-Techniken, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Wie gesagt, nochmal, es ist unten auch alles, was ich dazu schon auf meinem Blog habe, ist nochmal verlinkt. Also Pareto-Prinzip, Artikel und Podcast-Folge, dann Blogartikel zum Parkinson'schen Prinzip, Blogartikel zur Stapeltechnik. Lies dich da mal ein, hör dich da mal rein. Sind sehr gute Sachen dabei, glaube ich, die helfen können, die dir wirklich helfen können dabei, einfach an deiner Arbeitszeit zu feilen. Nach den Zeitmanagement-Techniken geht es auch um etwas, was, glaube ich, manchen, besonders wenn man frisch aus dem Referendariat kommt, sehr schwer fällt. Und das ist den Perfektionismus kontrollieren. Das wäre jetzt hier mein Schritt 4, wobei das idealerweise auch zeitgleich ein bisschen passiert mit den Zeitmanagement-Techniken. Das geht damit auch einher. Gerade das Pareto-Prinzip ist eigentlich dringend, da ist es eigentlich dringend nötig, wirklich auch seinen Perfektionismus unter Kontrolle zu bekommen. Den Perfektionismus zu kontrollieren fällt gerade eben, wie gesagt, am Anfang nicht sehr leicht, weil man nicht so gut einschätzen kann, was brauche ich jetzt wirklich für eine funktionierende Stunde und was nicht. Das kommt mit der Erfahrung. Das kommt aber auch tatsächlich damit, dass man wirklich auch beschließt und für sich selber festlegt, es muss nicht alles perfekt sein. Es kann auch nicht alles perfekt sein. Vielleicht ist das nicht ganz richtig. Es kann alles perfekt sein. Es kann jede Unterrichtsstunde in irgendeiner Form vielleicht perfekt sein. Nur musst du dich dann damit abfinden, nur noch 2 Stunden jede Nacht zu schlafen. Und da hat, glaube ich, auch niemand was davon, weil du dann einfach in 2 Jahren kaputt bist. Also nicht jede Stunde muss und nicht jede Stunde kann der Überknaller sein. Es ist einfach so. Und damit muss man sich auseinandersetzen und damit muss man sich auch abfinden tatsächlich. Man kann es nicht allen recht machen. Man kann es nicht, man kann nicht auf jeden Schüler perfekt eingehen, immer. Das ist nicht möglich. Man kann es nicht jeder Vorgabe tatsächlich auch recht machen, die man bekommt von außen. Und vor allem, du kannst es auch vermutlich deinen eigenen Ansprüchen nicht immer recht machen. Du kannst deine eigenen Ansprüche, wenn du sie so hochschraubst, nicht immer erfüllen, was dich zusätzlich nochmal runterzieht natürlich. Also arbeitet an diesen eigenen Ansprüchen. Macht dir klar, es muss nicht immer perfekt sein. Es kann mal zwischendurch auch eine wirklich gute Stunde da sein und wirklich eine perfekte Sache erledigt werden, für die man dann auch dementsprechend lange vorbereitet. Aber das kann nicht immer funktionieren. weil dafür die Zeit einfach nicht da ist und weil du dich einfach kaputt arbeitest damit. Und jetzt kommt noch was dazu, etwas, was ich mit der Zeit auch lernen durfte. Dieser eigene Anspruch, der ist oft wesentlich höher als der, den andere Leute von außen an einen selbst haben tatsächlich. Gerade wenn du eben aus dem Referendariat raus bist. Klar, im Referendariat wird dir der Perfektionismus gerne schmackhaft gemacht, indem du einfach, was weiß ich, entweder niedergemacht wirst, wenn es nicht perfekt ist, oder indem dir halt einfach gezeigt wird, okay, dann gibt es halt vielleicht die besseren Noten, wenn deine Stunde perfekt ist. Aber später tatsächlich, die Ansprüche sind nicht mehr so hoch, wie sie einem im Referendariat oft gerne dargebracht werden. Und daher ist es auch legitim, die eigenen Ansprüche herunterzuschrauben. Es wird nicht anders gehen. Das war mein Schritt 4 und Schritt 5, den finde ich auch sehr spannend, weil von dem profitiere ich tatsächlich aktuell sehr. Schritt 5 ist das nachhaltige Vorbereiten von Unterricht. Nachhaltig vorbereiten bedeutet für mich, ich bereite meine Materialien so vor, dass ich sie später ohne großen Aufwand wieder schnell einsetzen kann. Dazu ist es allerdings nötig, dass du eben hier und jetzt dir ein System schaffst, mit dem du auch ja dann für dein zukünftiges Ich deine Materialien so aufbereitest, dass du sie findest, dass du weißt, wie sie einsetzbar sind und dass du sie einfach an einem Ort so sammelst, dass du sie einfach herauslassen kannst sozusagen. Bei mir sieht es konkret so aus, ich habe eigentlich fast alles digital mittlerweile. Ich habe noch einen Ordner mit analogen Blättern, in den ich aber auch schon des Längeren nicht mehr hineingeschaut habe. Also der kommt auch irgendwann weg. Alles andere, was jetzt nicht irgendwie Basteleien sind, befindet sich in meinem Computer, befindet sich geordnet in meinem Computer und da wird es einfach ja archiviert, sortiert und mit so viel, mit so passenden Hinweisen versehen, dass ich die Stunde ohne Probleme später wieder halten kann. Wie gesagt, aktuell profitiere ich da sehr davon, dass ich das in den letzten Jahren so gemacht habe, so konsequent gemacht habe. Weil ich sehr schnell darauf zugreifen kann und diese Sachen sehr schnell wieder nachvollziehen kann und eben Zeit für andere Dinge dann dafür habe. In einer der letzten Folgen habe ich ja auch darüber gesprochen, dass ich eben auch Stundenverläufe schreibe. In diese Stundenverläufe schreibe ich mir dann auch wirklich hinein, was habe ich mit den einzelnen Materialien eigentlich vorgehabt, wann habe ich die in welcher Reihenfolge eingesetzt. Auch sowas gehört da dazu, dass ich später ohne Probleme dieses Material wieder einsetzen kann. Dann habe ich Notizen für weitere Materialien, die eben jetzt in meinetwegen in gebastelter Form vorliegen oder irgendwelche Plakate oder sowas, damit ich weiß, wo ich die finde, wo ich die abgeheftet habe. Und ich habe auch meine Hefteinträge und so weiter, die werden eingescannt, werden auch in diesem gleichen Ordner parat gehalten, in diesem gleichen digitalen Ordner, um wieder darauf zugreifen zu können und mir im nächsten Jahr damit schon mal wieder keine so großen Gedanken machen zu müssen. Natürlich, das eine oder andere wird immer angepasst, das eine oder andere wird auch vielleicht unbrauchbar, aber im Großen und Ganzen kann man sehr, sehr vieles wiederverwenden. Also das ist der nächste Punkt eben, nachhaltig deinen Unterricht planen. Beim nächsten Tipp kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Der nächste Tipp lautet, gib Geld aus für gute digitale Materialien. Das ist tatsächlich ein Timesaver, der mir in den letzten 2 Jahren sehr geholfen hat. Und das Ganze aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich weniger Material überhaupt erstmal selber erstellen muss. Zum zweiten, weil ich, wenn ich digitales Material kaufe, ganz speziell nach dem einen Material eben suchen kann, was ich in der aktuellen Situation brauche und nicht erst irgendwelche größeren Werke durchforsten muss. Also ich kann ganz spezifisch nach einer Sache suchen, die ich jetzt brauche. Auf welche Weisen kannst du an digitales Material gelangen? Ich persönlich verwende, Achtung, das ist jetzt keine Werbung, ich bekomme da kein Geld dafür, ich persönlich verwende meinen Unterricht. Meinunterricht.de, falls du das nicht kennst, da sind verschiedene Verlage beteiligt auch oder da kannst du für den monatlichen Beitrag kannst du dir eine bestimmte Anzahl aus Arbeitsheften verschiedener Verlage herunterladen, kannst du dann auch behalten und so oft verwenden, wie du möchtest. Das gleiche gibt es auch oder in ähnlicher Form mit ein bisschen anderen Verlagen gibt es das auch beim Lehrerbüro, lehrerbüro.de, also auch das ich weiß nicht, ob das Konkurrenten sind, aber auf jeden Fall auch dort gleiches Konzept. Du zahlst einen monatlichen Beitrag, kannst dir dann eine gewisse Menge an Materialien herunterladen, auf deinem Computer speichern, für immer verwenden. Eine ganz tolle Sache. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit damit gespart, weil ich früher tatsächlich einfach so vieles Material selbst erstellt habe oder mir irgendwo im Internet aus verschiedenen Gratisbörsen zusammengesucht habe. Das waren dann oft ja irgendwelche Dinge, die nicht besonders schön ausgeschaut haben, die halt Fehler enthalten haben und so weiter. Und da bin ich jetzt einfach wirklich so froh zu wissen, ich kann dieses Zeug mir da runterladen. Es ist die Qualität, die man halt von einem Arbeitsheft kennt. Es sind im Großen und Ganzen die Lösungen richtig und so weiter. Vieles davon ist wirklich mit Erklärungen noch, ist durchdacht, didaktisch durchdacht und so weiter. Ist halt von großen Verlägen und von daher eigentlich gut einsetzbar. Ein großer Zeitsparfaktor für mich. Das muss man sich halt überlegen, ob einem das Geld wert ist. Mir ist es das definitiv. Ich weiß, wie viel Zeit ich damit schon gespart habe. Nochmal, keine Werbung, ich werde nicht bezahlt. Was es natürlich noch gibt, das kennst du hoffentlich mittlerweile auch. Es gibt den Lehrermarktplatz. Der Lehrermarktplatz ist eine Plattform, bei der jeder Lehrer sein eigenes Material zur Verfügung stellen kann und dann auch ein bisschen Geld dafür verlangen kann, je nachdem, wie er möchte. Und das Schöne ist eben tatsächlich, da sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei, wirklich ganz großartige Sachen, die man sich da herunterladen kann. Auch hier kannst du nach speziellen einzelnen, ja, Bereichen meinetwegen suchen. Da gibt es auch Material aus verschiedenen Klassenstufen, allen Fächern und so weiter. Also auch das kannst du dir mal anschauen. Die Sachen kosten natürlich auch ihr Geld. Verständlicherweise. Ich finde, es ist auch völlig legitim, wenn ein Lehrer, der da Material erstellt hat, da wahrscheinlich auch noch für Lizenzgebühren zahlen muss für die verschiedensten Zeichnungen und was weiß ich, was da alles mit drin ist. Wenn der dann auch noch ein bisschen Geld verdient oder zumindest seine Kosten wieder reinkriegt, dann finde ich das legitim. Schau da mal rein, da gibt es einiges zu holen. Also nochmal, warum macht es Sinn, für digitales, gutes Material Geld auszugeben? Zum einen sparst du Zeit für die Erstellung der Materialien, du sparst Zeit auf der Suche nach Arbeitsheften und du sparst in der Zukunft Zeit, weil du ja, diese Sachen in einem speziellen Ordner abspeichern kannst und nicht mehr suchen musst. Was ich noch nicht erwähnt habe, das Ganze spart natürlich auch Platz. Also deswegen, ich würde mir keine analogen Hefte mehr tatsächlich kaufen oder keine analogen Arbeitshefte mehr, wenn sich's vermeiden lässt, weil du einfach, ja, weil die Schränke irgendwann platzen, wenn du 20 Hefte jedes Jahr neu dazu kaufen musst. Und du musst eben dann auch nicht mehr auf Vorrat kaufen. Vielleicht kennst du das, dass man sieht irgendwo ein spannendes Angebot oder man läuft durch irgendeinen Bücherladen und sieht da irgendwas und möchte das dann haben und muss es dann mitkaufen, auch wenn man es dann vielleicht in 5 Jahren erst braucht und bis dahin ist es veraltet. Das fällt halt dann auch weg, weil du eben punktuell kaufen kannst. Also die Regale stehen nicht mehr voll, du musst nicht mehr auf Vorrat kaufen, du musst keine Materialien mehr horten. Für mich alles Vorteile, die sich auf jeden Fall auszahlen und die mir das auch wert sind, monatlich ein bisschen Geld zu zahlen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die verschiedenen Schritte, die du für gutes Zeitmanagement, für die 40-Stunden-Woche einfach einhalten kannst, mit denen du starten kannst. Schritt 1, stoppe deine Zeit. Schritt 2, setze dir ein Zeitziel, das du erreichen möchtest. Schritt 3, lerne, implementiere, informiere dich über Zeitmanagement-Techniken. Schritt 4, lerne deinen Perfektionismus zu kontrollieren. Schritt 5, arbeite nachhaltig und nachvollziehbar für die Zukunft. Und letzter Schritt, gib auch mal Geld für gute und idealerweise digitale Materialien aus. Was solltest du aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen? Was würde mich freuen, wenn du es mitnehmen würdest? Es würde mich vor allem freuen, wenn du mitnehmen würdest, dass Zeitmanagement und Freizeit erlernbar ist und tatsächlich auch eine Entscheidung ist, die man treffen muss. Deine eigene Einstellung ist dabei nämlich oftmals viel wichtiger als so manche Zeitmanagement-Technik. Ich hoffe, ich habe das bei dem Punkt mit dem Perfektionismus ein bisschen anklingen lassen. Wenn du deinen eigenen Perfektionismus nicht unter Kontrolle bekommst, dann hilft dir die beste Zeitmanagement-Technik nichts. Lass dir dabei nichts von anderen sagen, hör auf dich selbst, und ja, versuch einfach deinen eigenen Weg da zu finden, versuch dich aber auch wirklich hineinzuarbeiten in das Thema Zeitmanagement, weil es kommt nicht ja, von selbst. Man muss was dafür tun, dass sich diese 40-Stunden-Woche oder was auch immer für ein Zeitziel du dir setzt, auch einhalten lässt. Und mein allerletzter Tipp, und den, den gebe ich eigentlich immer, weil das ist auch ein großer Fehler, der gerne passiert. Versuche bitte niemals, alles auf einmal umzusetzen, weil dann wirst du auch scheitern. Such dir eine Sache raus, zum Beispiel such dir raus, ich möchte jetzt versuchen, meinen gesamten Unterricht an 2 Tagen zu planen, meinetwegen. Oder überhaupt erstmal, ich versuche jetzt einen Monat lang meine Zeit mit zu stoppen. Immer nur eine Sache, denn ansonsten wirst du überfordert sein und das Ganze ist von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe sehr, ich konnte dich ein bisschen inspirieren fürs neue Jahr, konnte dir ein paar Ideen mitgeben, woran du im neuen Jahr auch arbeiten könntest. Und ja, würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch eine Bewertung bei iTunes oder hinterlass einen Kommentar auf meinem Blog auf der Seite der Shownotes. Wenn du Fragen hast, Anregungen, dann schreib mich jederzeit gerne an. basti@lehrer-zeit.de ist die E-Mail-Adresse, unter der du mich erreichen kannst und ich antworte normalerweise recht schnell. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.